Gut, machst du nochmal ganz kurz 1, 2, 3, 4?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Super. 1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Klaus Ecke. Hallihallo.
Ja, hallo Rudi.
Klaus, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist schon einmal gehört hat, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Die erste Frage, die man als Kabarettist immer bekommt, ist, kann man davon leben? Die hast du vergessen.
Ja, genau, aber das wäre ein bisschen komisch, wenn ich dich jetzt störe.
Wahrscheinlich. Ich wollte jetzt gerade meinen Kontostand veröffentlichen.
Okay, ja, bitte, dann mache
ich
das nicht.
Bitte schön. Nein, ich weiß ihn gar nicht auswendig, aber wir können das am Schluss machen.
Ja.
Trauriges Highlight. Nein. Wie bin ich zum Kabarett gekommen? Prinzipiell muss ich die erste Erfahrung mit Kabarett war ja Farkas Schwalbrunn, die ich jetzt...
Wirklich war?
Ja, deswegen, weil die habe ich ja im Fernsehen gesehen als Kind. Ne? Ich bin 1974 geboren, die waren ja auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Auch Hans-Peter Heinzel, Musikrevue. Und mein Vater hat das ganz gern gesehen und ich habe das furchtbar gefunden. Ich habe das schrecklich gefunden. Alles schrecklich. Ich habe das nicht lustig gefunden, ich habe es auch nicht verstanden. Es hat mich entweder intellektuell überfordert und humoristisch unterfordert. Ich sehe das eben im Nachhinein alles ein bisschen anders. Aber damals fand ich es... Naja, und dann, glaube ich, war so ein Schlüsselerlebnis, dass ich einmal... Ich glaube, da war ich mit meinem Vater... beim Hader. Und das war, glaube ich, deswegen, weil meine Mutter nicht konnte oder so. Also ich war eher, ich habe den gar nicht gekannt.
Mhm.
Und dann war das, glaube ich, im Keller als erstes, was ich gesehen habe. Und ich habe, meine Erwartungshaltung war null. Weil meine Erwartungshaltung war das, was ich bisher im Fernsehen gesehen habe unter Kabarett. Irgendwelche Namen werden da erwähnt, Politikerwitze, die ich weder lustig noch die Namen, die ich nicht immer gewusst habe, welche Funktion diese Leute bekleiden. Und dann war ich halt dort und das und da haben wir gedacht, das gibt's und das ist großartig, das ist lustig, das ist gescheit, das ist die Leute gehen mit einer anderen Stimmung raus, als wie sie vor zwei Stunden den Saal betreten haben. Also ein Stimmungskatalysator, er hat was verändert und da haben wir gedacht, das ist ja großartig, das kann ein Mensch der auf einem Ergometer sitzt und irgendwas erzählt, das kann der machen. Und dann gesagt, wie geht das? Und dann habe ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt. Und bin dann auch früher auch ins Theater am Alsergrund, da habe ich diese Studentenabos gehabt, die der leider verstorbene Theaterdirektor Andreas Hutter, der für mich ja ganz große Hilfestellung war, habe ich so ein Abo gehabt. Und ich war damals young, free and single und habe gearbeitet bei Speditionen und so weiter und habe meine normale bürgerliche Karriere gemacht und nebenbei als Hobby, wie andere zum Fußballtraining gegangen bin ich halt gerne ins Kabarett gegangen. Aber gar nicht zu jetzt den großen Big Names, sondern ich war wirklich im Untergrund. Also ich war wirklich ein leidenschaftlicher Theater im Alltag und Zuschauer. Ich habe dann immer auch selber zu anderen Leuten, auch zu Mike Super und Cicca Mirin und so weiter, Leute mitgenommen, damit er ja spielen kann. Weil die hatten ja auch schon damals das Problem, unter 10 spielt man nicht. Mhm. Dass ich dann später auch kennenlernen durfte auf der anderen Seite. Mhm. Und wir waren dann auch so eine kleine... eingeschweißte Community, die dann dauernd bei den Premieren von recht unbekannten Kabarettisten waren. Und die Programme waren aber teilweise, also das war mir das nicht alles, aber vieles hat mir sehr gut gefallen. Und auch ist man in der Bar gestanden und habe ich diesen Hutter kennengelernt und der hat dann geredet. Und mir hat dann sehr früh gefallen, ich war auch im Theater, ich habe auch Theaterabos gehabt, aber was ich großartiger immer gefunden habe, ist, dass der mit seinem Text auftritt, egal ob das jetzt lustig war oder nicht. Dieses Öffnen von einem, das fand ich immer spannend. Was beschäftigt den? Das erzählt er halt, versucht natürlich daraus Humor zu gewinnen, aber ich finde, und es war immer Gegenwartsbetrachtung im besten Fall, während Theater halt oft nichts gegen Lessing, aber das ist natürlich oft aus der Zeit gefallen, dann wird es versucht, ihn in die Gegenwart zu holen, was dann meistens missglückt. Und ich mag Gegenwartsbetrachtungen viel lieber, wenn ich ehrlich bin. Also die Kultur muss ich auch welche Probleme, mit welchen Problemen sind wir konfrontiert und wie kann man die verarbeiten? Und dann, da wird man in der Kleinkunst fündig. Und Ja, und mir hat das gut gefallen. Es war so eine kleine, wirklich, und damals war von Stand-up und so weiter noch überhaupt nicht die Rede, was die Leute jetzt, also in England, Amerika gab es ja natürlich immer schon eine Stand-up-Szene, aber Österreich war ja, da gab es 5 Kabarettisten, Bekannte und sonst nichts. Und sonst gab es dann lange nichts und dann gab es so kleine Off-Bühnen wie das Alsergrund, ja, und...
Ja, ich wollte jetzt, einerseits wollte ich fragen, wie du dann tatsächlich, wie wirklich der Schritt dann auf die Bühne war, weil es gibt ja diese Geschichte von dir, dass du den ersten Auftritt vor Freunden gehabt hast und dass der so schwierig war.
Genau.
Und dann hast du weitergemacht und hast einmal ein Programm geschrieben. Oder bist du zuerst zu Kleinkunstwettbewerben gefahren wie die meisten?
Nein, diese Geschichte stimmt wirklich. Ich kann mich erinnern, ich habe zwei damals, also noch immer sehr gute Freunde eingeladen und ich gesagt, ich muss euch was erzählen oder ich muss euch was beichten. Und die waren, was soll denn da kommen? Und dann waren wir in Heiligenstadt, da habe ich so eine 40 Quadratmeter Bude gehabt und da kann ich mich noch erinnern, da war so, habe ich so einen Möbelix-Wand verbaut gehabt und da sind die reinkommen und dann habe ich die auf den, unten war eben so ein Brett bei diesem Möbelix-Wand verbaut und da habe ich gesagt, können Sie dort Platz nehmen und da ist ein kleines Piano im Raum gestanden und die haben gesagt, was willst du, was machst du dann? Ich gesagt, ja, pass auf, ich habe mich da beim Grazer Kleinkunstvogel, also nein, ich habe mich gar nicht beworben, sondern ich habe da so eine Nummer, 20 Minuten, die würde ich euch gern vorspielen. Ich so, was willst du? Die hätten nie damit gerechnet. Also ich glaube, wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich mich morgen als Frau umoperieren lasse, hätte sie weniger überrascht als das. Und dann habe ich halt
dieses 50. Das war schon, ne?
Und das war und damals schon. Ich glaube, das wäre hätte wahrscheinlich auch die Nummer noch gerettet, wenn ich mich am Schluss als Frau verliere. Aber es war, ich glaube, ich habe 15 Minuten, eigentlich war es 20 Minuten geplant, aber ich habe 15 Minuten in betretenes, schweigendes in die Gesichter geblickt und die völlig, es war, glaube ich, ein Schmunzler war mal. Aber ich weiß auch nur, weil ich glaube, der Schmunzler war aus Verlegenheit. Das ist ein klassischer, ich schäme mich so, dass ich jetzt einfach lache.
Aber witzig, dass du dir denn so selbst den gemerkt hast.
Ja, du, ich habe damals, und es waren die härtesten 15 Minuten. Und dann kam mir erinnern, hat eine Freundin gesagt, na ja, du wirst es ja eh nicht professionell machen. Und das war meine erste Erfahrung, ja. Und
das ist super. Und darf ich schon fragen, hast du noch Kontakt zu denen?
Ja, der das gesagt hat, ist sogar der Taufpate von meiner Tochter, ja. Und
ab wann hat der seine Meinung geändert?
Eigentlich nie. Der hat ja bis heute nicht, glaube ich, denkt er sich, Gott sei Dank musst du das nicht professionell machen. Der hat mich dann überhaupt zu meinen größten Niederlagen begleitet, muss ich sagen. Ja. Der war ja immer wieder dabei, wie es schief gegangen ist. Der war auch, ich hatte mal eine Vorpremiere in Gastein mit einem ganzen Programm, die ist im Sägewerk. Und da habe ich ganz neue Sachen probiert, war ganz schlecht vorbereitet. Und man hat so 3 bis 5 Auftritte, habe ich im Kopf, die wirklich völlig daneben gegangen sind. Und dieser Auftritt im Sägewerk damals war so einer. Der ist wirklich daneben gegangen. Da habe ich 40 Minuten, das war furchtbar. Für die, für mich, ich hab den Text nicht gekonnt. Der Text, wenn ich ihn gekonnt habe, war schlecht. Ich habe ihn schlecht gebracht. Das war, und der hat das noch mitgefilmt. Es gibt sogar eine Videoaufnahme.
Okay, aber das war ganz am Anfang, oder?
Ja, es war relativ am Anfang. Und dann ist er heimgefahren mit mir im Auto und dann habe ich gesagt, ich lasse das Ganze, das wäre Blödsinn. Was rede ich mir da ein? Ich gehe wieder Speditionen und studiere
fertig. Hast du dir gesagt oder der
Freund? Ja, ich. Und er hat aber gar nicht widersprochen. Also,
also du hast es ihm auch gesagt.
Ich habe ja gehofft, dass er dann sagt, nein, du musst weitermachen. Okay. Man hofft ja auf so Freunde, die sagen, stemm dich gegen Schicksal. Und er hat eigentlich, ist nur nickend neben mir gesessen, hat sich gedacht.
Gott sei Dank,
check das. Ich habe das schon bei der Herfahrt mir gedacht. Und schade, dass du erst bei der Rückfahrt zu der Erkenntnis kommst. Und naja, und ich habe mich aber trotzdem dagegen gestellt. Ich habe ein bisschen einen Kämpfergeist habe ich ja in mir. Und ich bin ja, ich sage ja immer auf der, das meine ich jetzt gar nicht kokett, sondern ich bin sicher nicht der talentierteste Körper, das ist eigentlich viel talentiertere.
Nicht, da sage ich jetzt nichts dazu.
Aber nein, musst du gar nicht. Aber das, man hat eine Selbsteinschätzung. Aber ich glaube schon, dass ich ein Kämpfer bin. Ich kämpfe um die bestmögliche Version von mir daraus zu machen. Also von dem, was ich mit meiner Möglichkeit, weil ich schiele gar nicht mehr auf andere, weil ich, das ist unerreichbar oder ich bin halt ein anderer Mensch. Aber ich versuche, das Beste aus meiner Möglichkeiten zu kreieren und darum kämpfe ich ziemlich verbissen. Da kämpfe ich um einzelne Zeilen, um einzelne, Themen, ich ringe, ich schmeiß wahnsinnig viel weg. Ich bin echt ein akribischer Arbeiter da in Wahrheit. Also ich bin da eher, wenn man es im Tennis vergleicht, bin ich eher der Muster als der Skoff.
Ja.
Und der Trainingsschwein.
Verstehe.
Und aber mit wenig Talent, hat aber gute Vorhand und sonst wenig.
Und man hat auch an dem Beispiel gesehen, dass sie das Zweitere auszahlt.
Ja, und das ist ja oft so.
Ja, ja.
Es ist im Sport, sagt nicht nur im Tennis der Presnik und so weiter, das ist so.
Dass, ich habe mal von Markus Rogan habe ich mal gehört, der hat gemeint, aus den Talentierteren wird sowieso nichts, weil die kommen so lange mit dem Talent durch, dass wenn sie dann trainieren müssten, einfach zu spät ist.
Genau, total. Also ich kenne wirklich Leute, die kommen auf die Bühne und haben viel mehr Talent. Mein Techniker hat mehr Talent. Der Didi Sommer zum Beispiel hat viel
glaubst
mehr
du?
Talent als ich.
Ich kenne den Didi und ich schätze ihn sehr, ja. Aber glaubst du, der Didi hat mehr Talent als du?
Ich glaube schon. Ja, aber ich bin aber der Muster und ich arbeite Verstehe. Noch
einmal. Und der Didi ist das Kopf.
Und jetzt fahren wir auf Tournee. Nein, der Didi ist wirklich ein guter Kabarettist. Und
dezidiert sagen, der Didi ist ein super Kabarettist.
Ja, das ich finde, dass er auch Talent hat,
nur man muss ihm viel mehr im Arsch treten, als man mir in den Arsch treten hätte müssen. Was würdest du jemandem raten, der heute anfangen möchte, Kabarettist zu werden?
Das ist echt schwierig. Ich meine, ich sage immer ganz ehrlich, ich würde heute nicht mehr anfangen.
Sicher nicht?
Nein, glaube ich nicht. Aus einem einfachen Grund, weil ich bin auch in dieser Generation mitgeschwommen, wo es ohne Social Media ging. Ja? Mhm, und ich bin extrem kritisch, ob ich das aushalte mit Social Media Zeug. Also ich war ganz kurz auf Twitter und ich habe gesehen, wie ich selber die Fernsehsendung gehabt habe, die teilweise eben auch nicht so gut gelungen ist, wie ich selber wollte. Und dann habe ich eine Replik auf Social Media bekommen und ich bin einer, der ist sehr instabil. Wenn ich dann drei Postings bekommen, die sich sehr gegen mich richten als Person, dann wäre ich sehr unsicher und schmeiß das hin. Habe oft das Gefühl, dass aber die Logik der sozialen Medien, um sich selber bekannt zu machen, und es reicht schon, YouTube-Videos viral zu bringen, wo dann auch wieder 2000 Leute die schreiben, gefällt mir aber nicht. Ja. Ich bin da sehr instabil, also was das betrifft, das Aushalten von veröffentlichter Kritik dauernd.
Okay.
Ja. Und ich lese mir halt nur das Negative durch. Und gehe dann mit dem schwanger und das belastet mich psychisch stark. Also ich habe ja mich total dem Fernsehen entzogen, also ziemlich in den letzten Jahren, also außer ich mit diesem Kabarettgipfel.
Na, wie hab ich das gemerkt?
Weil ich ganz schwer tue mit dem, dass man mich in irgendwelchen Foren oder so weiter kritisiert. Ich lese mir das leider alles dann durch und das kränkt mich sehr und ich habe da echt auch persönlich damit gekämpft. Ich muss zugeben, ich traue mich darüber zu sagen, für Sie, ich war sogar wegen einer solchen Geschichte bei einem Therapeuten, der mir geholfen hat, wirklich.
Ja, ja,
und ich merke einfach, dass ich verstehe, die Welt funktioniert nur über soziale Medien, aber ich bin dafür nicht gebaut. Ich würde dann wieder zur Spedition gehen, weil wie die Backen rennen oder laufen, da kriege ich ganz wenig Rückmeldung auf Twitter oder auf Facebook oder auf YouTube. Und ich bin einer, der überhaupt nicht über andere so urteilen würde. Also ich habe überhaupt in den letzten Jahren echt für mich gelernt, dass ich ganz wenig versuche, schlecht über andere zu urteilen, weil es eigentlich in meiner Meinung immer nur den eigenen Charakter verdirbt. Es verdirbt dich selber. Es macht nichts Besseres, als dir andere zu kritisieren. Selbst wenn es die Kurzregierung ist. Aber will ich auch nie ein ganz böses Posting, weil ich denke mir immer, was ist mein Beitrag zur politischen Welt, zur Lage? Ja, ich gehe auch nicht in die Politik und übernehme jetzt irgendwie Verantwortung, sondern tue nur meckern. Ich frage mich oft, ob der Kritiker besser ist, als der, der kritisiert wird. Also das ist ja oft, da können wir lang drüber diskutieren. Aber ich weiß, als junger Kabarettist, um auf die Frage zurückzukommen, man braucht Instagram und man braucht TikTok und man braucht YouTube und den ganzen Wahnsinn. Und ich glaube, damit ich hatte auch schon so Social Media Berater in der Vorstellung, die gesagt, ja, du musst mal auf TikTok und Twitter und du bist überhaupt nicht präsent und ich gesagt, ich coach dich, habe ich gesagt, genau. Wenn ab dem Moment, wo ich das brauche, suche ich mir einen anderen Job. Und ich bin noch da rausgerutscht und ich mache zweimal im Jahr Fernsehen. Und das oft mit Bauchweh, aber da mache ich es halt, weil ich die Produktion ganz gut finde, weil man sich schon zeigen sollte und ich bin auch drauf gekommen, je weniger man im Fernsehen ist, umso mehr Leute kommen live.
Wirklich wahr?
Die Leute sind so dankbar, dass ich mich nicht zeige im Fernsehen, dass sie sagen, wenn du uns versprichst, dass du weiter dem Fernsehen fern bleibst, kommen wir zu dir in die Vorstellung. Und das erfülle ich.
Okay. Ja, wer kann, der kann.
Aber ich merke einfach, auch unser Genre funktioniert nicht gut im Fernsehen, bei keinem. Ich habe noch nie einen Kabarettisten, es gibt, der Daniel Varane ist wirklich einer der wenigen Ausnahmen für mich, auch der Josef Hader, die können mit der Kamera spielen. Mhm. Ich kenne, egal ob junge Kollegen oder auch dich, weil ich finde deine Programme super, ja, aber ich weiß auch, wenn du in den Praterstern bist, genauso wie wenn ich in den Praterstern bin, wir kommen nur halb so gut rüber. Mhm. Und manchmal, ich finde bei mir, sage ich zumindest, 20% so gut rüber, wie es live rüberkommt, glaube ich, ja. Und was gewinne ich dadurch?
Ja,
nur, dass alle sagen, na, live ist er besser. Und ich denke mir dann oft, wie oft setze ich mich diesem Gefälle aus?
Ja, vor allem in deinem, ich sage einmal, in deiner Größenordnung, da hat ja die Mund, also bei dir kommen die Leute erstens immer wieder, zweitens, es sind so viele, dass dann die Mundpropaganda auch schon ein ordentlicher Multiplikator ist und dann läuft es halt, wie man sagt. Ne? Bei dir läuft es einfach.
Ja, also dem es läuft, entziehe ich mich dem halt völlig. Mhm. Ja? Also wenn es nicht sein muss, ich schwöre es, das klingt jetzt ganz arg, vielleicht von mir, weil ich so viel Leid habe, aber ich mag Publikum sehr, aber ich könnte mir auch vorstellen, nur vom Schreiben zu leben, also wenn ich davon leben könnte, ja, wäre das, ich habe das, dass ich jetzt die Eitelkeit, habe jetzt noch 500 Mal auf die Bühne zu gehen, ich habe es nicht mehr. Das war ein innerer Defekt, der wurde erfüllt. Ich mache es sehr gerne, ich freue mich, wenn die Leute lachen, aber ich könnte mich wirklich davon verabschieden. Wirklich.
Vom Spielen an und für sich.
Könnte ich mich. Mhm. Ich weiß aber, davon lebe ich halt 10.000 Mal besser, als wenn ich jetzt ein lustiges Buch schreibe oder wenn ich für andere schreibe. Mhm. Aber prinzipiell, ich weiß, was ich von der Bühne kriege, ich weiß aber auch, was sie mir manchmal dann auch genommen hat. Natürlich viel Privatleben wird ja auch genommen dadurch. Und was mich ein bisschen schockiert manchmal, ich habe damals im Reisegrund wie 10 oder 12 Leute drinnen gesessen oder 15, ich war so glücklich, wie 20 waren. Und dann, ich habe irgendwann gemerkt, der Sprung von 500, dann sitzen plötzlich 1.000. Die Begeisterung ist bei weitem nicht
wirklich
so,
wahr?
Dieser Endorphinostoß, ja, wie damals, wie von 10, 20 gekommen sind. Und das finde ich manchmal, schockiert mich selber, weil ich mir denke, warum eigentlich? Ich finde diese Aufbauarbeit.
Ja,
ich weiß, ist jemanden, der es erlebt oder gerade macht, ist das kein Trost. Aber ich finde, wenn ich von meiner eigenen kabarettistischen Biografie spreche, war das definitiv die viel spannendere Phase. Weil alles so wesentlich für mich war oder es war so wichtig und es hat mich natürlich auch sehr eingenommen. Und man muss echt wirklich auch aufpassen, dass es nicht ein Beruf wird, sondern es war wirklich
eben
es war eine Berufung einmal, dass man wirklich was Lustiges erzählen wollte. Und die Saturiertheit erfasst einen dann später vielleicht einmal. Ja, und das finde ich eh unglaublich schade. Ich hab auch diese Momente, das ist ganz lustig, im Club, da sitzen dann 1200 Leute vor dir und Applaus, Applaus, Applaus. Und dann sitze ich, ich kann mich erinnern, letzte Mal schon vor der Pandemie, war ich nach 1200 Leute haben gelacht und danach war ich, die musste weg, die ganzen vom Club mussten auch alle dringend weg. Und ich sitze alleine in der Garderobe, ja, vor mir ein paar angestandene Erdnüsse und das Bier ist im Kühlschrank ausgegangen und ich habe mich an das Bier erinnert, habe ich gesagt, okay, und jetzt bist du gerade erfolgreich. Und dann habe ich diese Absurdität, da war etwas, was du in deinen kühnsten Träumen dir nicht gedacht hast, teilst du mit dir.
Also yeah, nur, yeah.
Ich kann mich erinnern, ich habe mit Günther Leiner ein Programm gehabt. Ja, ich habe da viel Spaß gehabt. Das war manche vom Publikum, die es mögen, manche vielleicht nicht. Ich habe mit Günther wirklich Freude gehabt. Was ich aber auf alle Fälle am meisten genossen habe, auch bei der Lange Nacht des Kabarets, ist, wir teilten, wenn es mies gegangen ist. Wir haben so ein Theaterstück gespielt, Männerhort, das ist auch oft schief gegangen. Ja. Aber wenn es schlecht gegangen ist, haben wir gemeinsam die Freude einfach geteilt da hinten. Und du bist halt Solo-Kabarettist. Für die anderen im Theater bist du ein bisschen ein Beruf, bist der Job. Also und wenn du jetzt niemanden hast, wo du sagst, hey, das war cool, wie wir es heute gemacht haben, dann, das war super damals mit Andi Hutter im Theater im Einzelgrund, wieder 30 Leute waren. Ich kann mich erinnern, da haben wir uns hinten umarmt, 30 Leute und du kennst keinen. Und dann hat er mich umarmt und haben wir 3 Bier getrunken, dass ein Drittel vom Saal voll ist und wir kennen niemanden. Ja? Das war so, im Moment, also im Globe hat mich noch niemand umarmt. Also ich habe auch nicht gefragt, aber das, da merkst du einfach diese Begeisterung gegenüber diesen Schritten leider ab.
Ja. Okay.
Ich habe null deine Frage beantwortet. Ich wäre ein optimaler ÖVP-Politiker.
Ja, naja, du würdest die insofern unterscheiden, weil das, was du sagst, ist trotzdem interessant.
Korrupt bin ich auch.
Ja, das war zu wenig.
Ich schon.
Aber ich hätte jetzt noch so daran anschließend hätte ich schon noch ein, zwei Fragen. Nämlich, hast du früher immer am Ende von einer Vorstellung gesagt, Mut und Kreativität, kann ich mich erinnern.
Ja.
Das wären so wichtige Dinge. Was würdest du heute sagen? Was wäre heute so wichtig?
Das glaube ich noch immer, obwohl ich selber kein mutiger Mensch bin. Aber natürlich, man weiß halt, wenn ich bin ja sehr ängstlicher Mensch eigentlich prinzipiell und habe mir eigentlich diesen Mut, eigentlich rede ich mir immer ein und das hilft auch. Und Kreativität halte ich wirklich für das absolut Wichtigste. Also das ist echt, also ich habe wahnsinnig viele Bücher auch über die Arbeit gelesen und die Zukunft der Arbeit und alles, was so mechanistisch und funktioniert und von Jobs, die wir alle so groß noch feiern, wie Rechtsanwalt und Steuerberater, das wird ja alles automatisiert, weil das null von der Kreativität lebt und die Digitalisierung wird das alles wegspülen. Und ich glaube, in 10, 20 Jahren bin ich mal, egal aus welchem Land du diese Arbeitsforscherbücher liest, ja, diese sagen alle, es braucht ein Gehirn, das verschiedene Sachen in Verbindung bringt und daraus was Neues erschafft. Und das können Maschinen gar nicht so gut, weil die nicht wissen, woher schöpfen sie diese, wo sind diese zwei Quellen und wie kann ich das verweben? Das ist unsere Leistung. Mhm. Und deswegen halte ich Kreativität, ich würde ja fast in den Schulen nur mehr Kreativität unterrichten. Wirklich, ich würde da viel mehr Zeit, meine Tochter ist aber in einer freien Schule, weil ich das so wichtig finde, dass eigentlich anstatt, wie wir lernen zum 18. Mal den Algebra, nichts gegen Algebra, ist schon gut, ist schon wichtig. Aber wie kann ich kreativ mit Algebra umgehen? Was kann ich aus dem machen? Das ist für mich viel wesentlicher.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen umständliche Überleitung, aber...
Aber so sind meine Programme. Das sind nur umständlich mühsame Überleitungen.
Na, pass auf, ich probier's. Von künstlicher Intelligenz ist ja nicht so,
von, so ist natürliche ein, Idiotie.
Ja, von künstlicher Intelligenz ist nicht so weit zu Dingen generell, die denken und so weiter. Und du hast ja ein Buch geschrieben jetzt in der Corona-Zeit über Dinge.
Ja, ich habe ja ein Programm gehabt, das hatte ja geheißen Held des Alltags, habe ich solide über
Gegenstände
gemacht und es war dann ein ganzer Erfolg. Und ich hatte ewig die Idee, dass ich mich mit Gegenständen unterhalte. Da habe ich wahnsinnig viele Interviews mit Gegenständen geschrieben, habe das auch an ein paar Verlagen geschickt und so. Und dann haben alles, ja, interessant, das will ich in der Rahmen. Und mir dachte, das stimmt, das will der Rahmen. Und dann ist mir irgendwann in der Pandemie eingefallen, dass ich halt eine Nacht in einem Storage, in so einem Lager-Storage bin, als Nachtwächter, weil ich jetzt als Kabarettist nicht arbeiten kann. Und dort beginnen mit mir Kugelgrill, Fahrradhelm, ein alter Kühlschrank, eine Urne und ein Türstopper zu reden. Und erzählen mir über ihr Verhältnis zu Menschen.
Aber das ist eher absurd inspiriert und nicht so sehr von künstlicher Intelligenz.
Nein, oder so. Das ist wirklich, natürlich spielt ganz kurz künstliche Intelligenz mit, aber es ist wirklich nicht von künstlicher Intelligenz inspiriert, sondern ich finde halt Gegenstände, ist halt super, wenn die über uns Menschen nachdenken. Und ich habe denen Charaktereigenschaften übergestülpt und der eine ist auch wieder ängstlich, der andere ist ein Paranoiker und der dritte ist ein krimineller Rollkoffer. Und ich finde das halt, das war für mich eskapistisch aus diesen Corona-Inzidenzzahlen und ist eigentlich ein Projekt für mich gewesen. Ich habe dann herumrecherchiert, hat schon jemand einmal ein Buch mit Gesprächen, mit Gegenständen und dann habe ich nichts gefunden in mehreren Sprachen, habe gesagt, das hat noch nie wer geschrieben. Vielleicht auch aus gutem Grund, weil es keinen interessiert, aber ich habe mir zumindest gedacht, es ist nicht ein weiterer Krimi oder eine weitere Familiengeschichte, sondern ich habe mir gedacht, wenn ich mal ein Buch schreibe, weil es liegen eh schon so viele Bücher bei Morava herum, wenn ich da noch eins dazulege, dann muss es zumindest irgendwas sein, wo ich mir denke, okay, also das ist so abgefahren, dass die Leute sagen, oh, entweder das ist überhaupt nicht lesenswert oder interessant, kann man sich mal anschauen.
Aber es ist eine Geschichte.
Also es ist eine Rahmenhandlung, es geht eigentlich um eine Nacht in dem Storage. Ich habe dann auch alles verpackt, eine Liebesgeschichte gibt es zwischen Bügelbrett und Bügeleisen. Es gibt einen Krimi, wo ich eine Leiche dort im Storage suche. Es gibt eine Identitätssuche, ein Gegenstand weiß nicht, was er ist. Das kleine Was ist was? Und was ist das? Das kleine Was ist das? Also es ist, ich habe auf 200 Seiten, glaube ich, alle Genres, auch Horror, alles reingepackt, was ging. Plus 21 Gespräche mit Gegenständen. Es war wirklich...
Klingt echt spannend.
Spannend. Ich habe es wahnsinnig gern geschrieben.
Ja?
Ich habe es wirklich gern geschrieben. Ich habe gewusst, mir ist das eigentlich wurscht, ob ich jetzt damit jetzt, das wäre jetzt, natürlich die Eitelkeit will, dass es wer kauft, aber ich, ich würde selten sagen, dass es ein Produkt von mir gibt, wo ich mir denke, wo ich jetzt so wenig an den Zuschauer gedacht habe, sondern nur, dass ich eine Freude daran habe. Aber es ist natürlich auch, die Gegenstände unterhalten sich über uns Menschen. Deswegen glaube ich schon, dass es, der Kühlschrank erzählt, wie es in einer Studenten-WG wirklich zugeht. Der Fahrradhelm erzählt, wie wichtig die Sicherheit in unserer Welt sein sollte. Der ist sehr angstzentriert. Der Kugelgrill, mit dem ich mich unterhalte, ist ein Feminist. Was natürlich für einen Kugelgrill, der dauernd von Männern umgeben ist, eine Katastrophe ist. Aber es ist... Aber damit kriegt es, finde ich, für mich gesellschaftliche Relevanz.
Okay, keine weiteren Fragen.
Ja, danke. Ohne meinen Anwalt mache ich auch nicht.
Okay, und dann gibt es eine zweite Geschichte, die sich bei dir in der Pandemie ergeben hat, nämlich der Podcast.
Ja, genau, ja. Also, ich habe eine dritte Geschichte. Ich habe ein Drehbuch fertig geschrieben, das wird verfilmt vom Harald Sicheretz. Der Thomas Martz wird die Hauptrolle da spielen. Das wird in eine Stadtkomödie, wird verfilmt ab September, das freut mich auch sehr, weil an dem Buch bin ich schon 2 Jahre, ich finde das Thema ist gar nicht mehr aktuell, aber ich hänge da schon ziemlich lang da mit dem ORF, aber ich freue mich, dass das jetzt verfilmt wird und ja, ich wollte es nur schreiben, da habe ich auch gemerkt, mir macht Schreiben wahnsinnig viel Spaß. Ja. Noch einmal, ihr kennt, wenn es mal, gibt es mal irgendwer... Ich würde am liebsten mit anderen an einem Projekt schreiben, wo wir gemeinsam die Freude teilen. Das habe ich in der Corona-Zeit auch gemerkt, dass man mit 5 Notebooks in so einem Writer's Room sitzt und man hat etwas, was auch verwirklicht wird, weil das ist das Problem bei Drehbüchern, dass von 100 eins was wird. Also wenn ich weiß, wir schreiben an einem Theaterstück, das wird am 16. September aufgeführt, dann möchte ich es machen. Ich schreibe aber ungern, das könnte vielleicht etwas werden.
Okay, aber ganz kurz, das war schon dein Projekt.
Genau, ich habe mein Projekt gemacht, ich habe der Thomas Ratz hat dann voll mitgeschrieben, weil der dann auch, ich habe schnell gewusst, der muss die Hauptrolle machen und dann gesagt, bitte Thomas, schreiben wir gemeinsam und der kennt sich das mit Filmdramaturgie noch viel mehr aus als ich. Und das hat mich auch ein bisschen auch in diese Drehbuchschreiberei reingebracht, habe ich da auch so viel Online-Kurse und so weiter gemacht. Es war echt spannend. Ich kann mir jetzt keinen Film mehr anschauen, weil jetzt sehe ich, aha, das ist nach der Regel geschrieben, das ist nach der Regel geschrieben, das ist nach der Regel geschrieben. Also es ist leider, es ist entzaubert, ja, den Film ein wenig.
Aber hast du dich viel auseinandergesetzt mit dem, jetzt im Zusammenhang mit dem Film?
Voll, ja. Unglaublich viel, ja. Also unglaublich viel. Also ich könnte jetzt nicht bei der Filmakademie einen Abschluss machen, aber ich glaube, es gibt gewisse Mechanismen, gerade beim österreichischen und beim deutschen Film, die findest du, das kommt nach 5 Minuten, das muss nach 10 Minuten fertig sein, dann kommt aber, der Plotpoint und ja, dann kommt der Twist, dann kommt dieses 10 Minuten Verschluss, kommt noch einmal der totale Breakdown von allem und dann kommt die große Erlösung. Ja, also es gibt gewisse Sachen, die funktionieren immer wieder und ist auch nicht falsch. Pixar-Filme, ich schaue mit meinen Kindern immer, Pixar-Filme funktionieren genauso. Die rennen nach diesen Schablonen ab und dann gern gesehen. Von Stirb langsam. Gut, Haneke-Filme rennen anders ab. Das, wenn ich mir jetzt das Weiße Band anschaue, mit meinen Drehbuchs-Lehrbüchern mir das Weiße Band anschaue, da steht nichts davon drin. Das muss man ganz ehrlich
Verstehe. Und funktionieren dann trotzdem. aber wo, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wo nimmst du das Wissen her?
Da gibt es wirklich wahnsinnig viele Bücher mittlerweile. Also eins der bekanntesten ist Save the Cat. Das ist wirklich total empfehlenswert. Da kannst du aber 90% der Filme nicht mehr anschauen, weil dann rennt das alles nach Save the Cat. Also das ist eines der bekanntesten Drehbuch und da gibt es aber unglaublich gute andere auch noch. Es gibt auch gute Seminare im Online-Bereich. Masterclass gibt es zum Beispiel, da kann man sich ja von einigen bekannten Hollywood-Regisseuren sagen lassen, wie man Drehbücher schreibt. Ja.
Das kenne ich. Hast du sowas gemacht?
Ja, also
ich habe schon überlegt und ist eine eher zeitliche Sache, aber hast du sowas gemacht? Kann man empfehlen?
Ja, kann man empfehlen. Also ich finde es halt, ja, man braucht Zeit und man muss auch nicht nebenbei, man muss konzentriert dabei sein.
Und du hast halt jetzt die Zeit gehabt. Beziehungsweise war zuerst die Idee, ein Drehbuch zu schreiben und dann die Auseinandersetzung damit?
Ich wollte mal ein Buch aus der Geschichte schreiben und dann hat mir der Marz Thomas immer über das Buch geschickt, gesagt, ich mache einen Film draus.
Ah ja.
Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist ein Film. Ja. Dann haben wir ein bisschen herumgetan, dann haben wir weitergeschrieben, dann haben wir es mal dem ORF, dann ist das einmal lang gelegen. Und dann haben wir eine gute Betreuung von Klaus Linschinger vom ORF bekommen, der uns dann halt dann immer weitergeführt hat, dass das was wird, ja. Wie gesagt, es ist nicht, das wird das, die Filmlandschaft nicht revolutionieren, es ist ein sehr klassisches Gefühl, aber er setzt sich stark mit diesen Themen auseinander, was um mit dieser ganzen Klimaproblematik, will man als Mensch, es geht um einen Mann, der in der Mitte seines Lebens, der mal ein sehr sozialer Mensch war, ja, und dann irgendwann in einem normalen Fotografieberuf gerutscht ist, der spürt noch einmal die Weltverbesserung in sich. Und anhand seiner Kinder, die viel zu viel Plastikspielzeug haben, und versucht dort in diesem Bereich, in dem kleinen Bereich, eine kleine Revoluzzergruppe aufzubauen. Und es wird dann immer abstrus und das Ganze, die Geschichte oder diese Organisation nimmt dann ihre eigene, nimmt das von selber Fahrt auf und hat das alles nicht mehr im Griff. Wird aber gleichzeitig an sein altes Ich erinnert und lebt aber in sehr bürgerlichen Leben und so weiter. Und man lebt damit in dieser Dissonanz, wer wollte ich sein, wer bin ich, wer kann ich überhaupt noch sein, ja, und das Ganze mit dieser riesen Klimawolke, die bei uns schwebt, ja, wir sollten doch alle die Welt verbessern. Und ich finde, in diesem inneren Konflikt stehen viele Menschen, habe ich das Gefühl, und ja, ich habe einfach daraus ein Drehbuch gemacht, ja, aber es ist eine Komödie, ja. Am Schluss kommt nicht die Lösung, machen wir bitte das.
Okay, aber klingt total super.
Mhm. Weiß ich nicht.
Ja. Genau. Thomas Mraz hat die Hauptrolle gespielt in Après-Ski, oder?
Genau, im Sessellift, ja.
Mhm. Okay. Seid ihr immer noch oder seid ihr befreundet?
Ja, also doch, soweit man mit dem Rats befreundet
sein kann. Wieso?
Typischer echt? Schauspieler. Ah, ich finde, okay. Also die Schauspieler, die ich kenne, das ist nicht nur ein Klischee, sind alle schwieriger. Ich kenne zu viele, aber die alle kompliziert. Das Kabarettisten sind sehr einfache Menschen. Also sind umgänglich. Ich von 20 Kabarettisten finde ich 19 eigentlich sehr sympathisch und einfach behandeln.
Ja.
Und von 20 Schauspielern, ich kenne finde ich 19.
Ja,
nein, es ist gemein, aber es ist leicht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich so viel Erfahrung habe, aber ich kann das ein bisschen bestätigen eigentlich. Ja. Après-Ski übrigens, habe ich mir auch schon mal gedacht, aber das habe ich mir gedacht, nachdem ich es gesehen habe, das konnte man verfilmen auch, oder?
Ja, ist ein bisschen Fahrt für einen Film und war jetzt im Nachhinein. Die zweite Halbzeit fand ich wirklich gut. Die erste Halbzeit hat ihre Längen und ich weiß sogar, was man machen könnte, um es zu verbessern. Aber da haben mir diese Drehbuchlehrbücher da geholfen. Die erste Halbzeit hatte Längen, finde ich. Definitiv. Und da hätte man was machen müssen. Ja. Und ich weiß jetzt auch wo, aber wenn ich jemals eine Wiederaufnahme, es wurde sogar in Vorarlberg von einer Theatergruppe und so weiter.
Weiß,
und
ja,
in Deutschland wird es auch mal irgendwo gespielt. Da habe ich auch in Deutschland, in Berlin in einem Theater gespielt. Gut, ich freue mich jedes zu ein Stück von mir. Es geht international vor Altberg. Also wie gesagt, Berlin und Hamburg und jetzt haben wir eine Schweizer Anfrage auch einmal für das Theaterstück. Ah. Alle sind überschaubar großen, es rennt dann also nicht an der großen deutschen Bühne, sondern du rennst dann irgendein Schmuddelkeller-Theater, wo ein Sessellift baumelt. Aber immerhin
okay. Immerhin. Ja, mehr, naja, immerhin. Finde ich schon ziemlich cool eigentlich. Und ja, genau. Nur ganz kurz, in der Pandemie, jetzt hat sich nur der Podcast ergeben. Das war auf Initiative von Michael Nirvarani.
Ja, wir haben ihm erzählt, haben wir einmal geskypt zu dritt und dann hat einer von uns auf Rekord gedrückt und am Schluss hat er gesagt, du, wir hätten einen Podcast zusammen. Also es war wirklich eine... Ja, ich glaube, der Nier und der Oma haben sich gar nicht gekannt. Ich habe damals den Nier einfach... so gekannt, wie jeder, glaube ich, den nie erkennt, halt vom Servus und Vierte und wir haben schon ab und zu geplaudert, aber...
Und sehr lustig.
Ja, sicher sehr lustig und so und dann haben wir halt geskypt ein, zwei Mal und dann war das, habe ich gesagt, wir nehmen den Oma dazu, der Oma, der ruft mich gerade an, ja, du ihn dazu, ich wollte immer mit ihm plaudern.
Achso, ihr habt geskypt einfach einmal so und...
Es war null gekastet, es war aus einem Telefonat. Ich glaube, wenn ich an dem Tag mit Steve Schitz und mit Alex Christian telefoniert hätte, hätten die drei jetzt am Podcast. Also ich glaube, wir sind da gar nicht seine Wunschkandidaten, sondern wir haben gerade an dem Tag zufällig mit ihm telefoniert. Und dadurch ist jetzt dieser Podcast entstanden.
Aber dann war es ein Glücksfall, weil ich finde, die harmoniert wirklich sehr gut. Also speziell der Oma, natürlich in der Pandemie einen Arzt dabei zu haben, ist kein Fehler.
Ja.
Zusätzlich natürlich ist der Oma ein großartiger Kabarettist, keine Frage. Und ihr dann, ich finde das ja... nicht umsonst so erfolgreich.
Ja, es ist eine Boygroup aus alten, weißen Männern. Ja, aber ich muss oft zugeben, manchmal denke ich, ach, boah, das ist wieder ein Montag, ich habe überhaupt keine Lust. Und wenn ich sie dann sehe, die gefraste, dann freue ich mich auf sie mittlerweile. Ja. Es ist, ich glaube, wir hören Ende Juni auf, ja, und vielleicht vermisse ich sie dann. Ich sage auf alle Fälle, es ist ein Geld wert.
Man kann sich... Zweifellos. Wie ist der Kurier ins Spiel gekommen?
Ja, der Kurier, weil wir auch Teil vom Sebastian Kurz Pressemaschinerie sind. Es ist interessant, wirklich, wir haben dann im Kurier die Frage, ob wir uns in dieser Podcast-Schiene da beteiligen wollen. Da ich für den Kurier auch Kolumnen manchmal schreibe, habe ich da mit dem Kurier keine Berührungsängste und habe aber wirklich per Mail dann etliche Mails bekommen, dass ich jetzt auch schon, einer hat geschrieben, bürgerliches Dreckschwein und so weiter, weil der Kurier geht gar nicht mehr und das ist, der ist Teil der türkisen Medienmaschinerie und das hat bestärkt mich, dass ich eigentlich noch mehr für den Kurier mache, weil erstens, weil ich mir denke, nur weil ich beim Falter bin, ja, dem man genauso viel vor, meiner Meinung nach noch mehr vorwerfen kann mittlerweile, bin ich ein guter Mensch und wenn ich da woanders bin, ich finde auch Bürgerliche haben das Recht, bürgerlich zu sein, erstens. Ich habe nicht den Sebastian Kurz gewählt, aber ich kenne Leute, die den Sebastian Kurz gewählt haben und ich finde, die haben total ihre Existenzberechtigung und ich würde auch für die Kabarett machen. Ist doch, was ist das für eine Gesellschaft? Was rennt da verkehrt, wenn ich den Bürgerlichen nicht bürgerlich sein lasse? Und es gibt im Kurier definitiv Leute, die haben Nähe zum Sebastian Kurz und es gibt Leute, die haben extrem viel Abstand zum Sebastian Kurz und ich finde, das macht sogar eine gute Zeitung aus. Ja, mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen, ja.
Okay, ja, ja. Klaus, du hast das jetzt erst schon angesprochen und du sagst das sogar in Programmen hin und wieder und das finde ich sehr interessant. Du sagst, dass du fast zu viel Zeit hast. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil das habe ich von niemandem noch gehört, außer von dir. Was machst du? Was machst du in dieser Zeit, die du überhast?
In der Zeit, wie gesagt, ich lese, ich spiele Instrumente, ich habe natürlich zwei Kinder, also so ist es nicht, ja, aber ich nehme jetzt, wie gesagt, nicht 4000 Projekte an, oder da, weil ich das gerne auch habe, dass ich nicht weiß, was ich heute mache. Ich mag diese Zeit, die ich ungeplant ist, ja, und dann vielleicht treffe ich mal irgendwen oder gehe Tennis spielen oder gehe in den Wald oder überlege mir halt was, ja. Aber ich finde ja natürlich diese Logik, Zeit, ich habe keine Zeit, ist halt Stress, heißt, ich habe Bedeutung. Aus der Logik habe ich mich schon vor längerem verabschiedet, weil ich finde, das tut mir immer nur leid. Das ist der Gefangener seines Kalenders und nicht selbstbestimmt. Und ich habe schon immer gefunden, Zeit ist das der größere Wert. Als Und ich finde auch, Arbeit ist, man tauscht Zeit gegen Geld.
Ja, ja. Mhm. Verstehe. Und du hast tatsächlich Tage, wo du nicht genau weißt, wie sie ausschauen werden im Vorhinein?
Ja. Mhm. Also heute Nachmittag zum Beispiel, habe ich keine große Idee und ich finde das super.
Mir fällt sicher was natürlich. Ein. Ja, natürlich. Mhm. Findest du das auch wichtig, um kreativ zu arbeiten?
Ja. Ich finde es schon wichtig, ja. Ich finde es schon wichtig. Und sich auch dann mit Sachen umgeben können ab und zu, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, aber die dich irgendwie befüllen. Also ich schaue mir schon wahnsinnig gerne auch Sachen an, ja. Also wenn ich von Beuys eine Dokumentation anschaue, ja, dann weiß ich, das wird mich jetzt nicht unmittelbar inspirieren, ja, oder daraus kann man Nummer machen, ja, ist mir wurscht. Aber es befüllt mich als Mensch. Also da finde ich jetzt viel mehr Zeit dafür, so Sachen zu lesen und anzuschauen, die einfach mich hoffentlich menschlich erweitern und gar nicht, wo ich mir immer in dieser Berufslogik, was könnte man fürs Kabarett verwenden, in der war ich früher mehr gefangen, wahrscheinlich auch. Da habe ich nur mich mit Sachen umgeben, wo ich mir dachte, das könnte mir beruflich wichtig sein. Habe mich vielleicht auch oft mit Leuten mehr umgeben, die könnten mir beruflich helfen. Das ist mir eigentlich alles. Ich habe eigentlich in meinem Bekannten und Freundeskreis überhaupt niemanden, der mir beruflich helfen will. Niemanden. Das war schon ein Ausschlusskriterium. Ich bin sowas weg von diesen Seilschaften.
Ja.
Ja, das ist unglaublich. Ich habe den Zug dagegen. Also ja, weil ich es auch angenehm finde. Ich rede mit dir rede ich natürlich gerne über den Beruf, aber ich rede eigentlich privat, brauche ich jetzt nicht unbedingt über das Kabarett reden. Da bin ich voll interessant, wenn man da ein Banker gegenüber sitzt und erzählt mir jetzt über Kryptowährungen was. Denke ich mir, aha, das ist ein anderes interessant. Oder ein anderer hat mir vor kurzem lange erzählt, der hat auf einer Ölbohrinsel ein Jahr gearbeitet. Und ich sage, aha, das ist interessant. Das finde ich dann manchmal mehr, als wenn man, wer sagt, du hätten da ORF-Fernsehsendung, willst du nicht mitmachen? Weiß ich nicht, da habe ich schon zu viel gesehen. Okay. Hör ich lieber der mit der Ölbohrinsel.
Verstehe ich gut. Ja, ja.
Außer es ist eine Fernsehsendung auf der Ölbohrinsel, da würde ich wieder schwach werden.
Aber soweit ich informiert bin, oder? Du gehst doch Tennis spielen mit Kollegen, oder?
Ja, früher war ich mit Gernot oder mit Wittersäck ein bisschen spielen, ja. Wir haben einen Club gemeinsam geteilt,
ja. Ja. Das ist ja scheinbar so der Kabarettistensport, könnte man sagen. Ich spüre zumindest schon lange nicht mehr, aber wenn du ein Ranking machen müsstest, was ist denn die Weltrangliste der österreichischen
Kabarettisten? Also da die zwei stecke ich weg.
Ja?
Na, Gernot, glaube ich. Na, bitte. Ja, also ich weiß nicht, wie der Christian spielt, aber er hat gesagt, nicht gut. Also ich habe einmal geschaut, ITNs ein bisschen, das ist ja diese Rangliste der Tennisspieler. Mhm. Und da bin ich unter den Kabarettisten.
Ja, das wäre eben die Frage. Wie schaut die Liste aus? Ja,
da schaut es ganz gut für mich aus, muss ich sagen. Da bin ich der Natal.
Wirklich? Ja. Okay.
Verbissen.
Ja. Okay. Mhm. Aber du wirst nicht sagen, wie die weitere Rangliste ausschauen würde.
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es spielen wirklich viele. SAC reden auch. Der Dieter Nuhr hat neulich in einem Interview, auch in einem Podcast gesagt, dass er ein leidenschaftlicher Tennisspieler ist.
Ah, aha.
Also in Deutschland spielen auch einige Tennis und mein Traum ist ja, es gibt ja auch einen Tontechniker in Österreich, der ein leidenschaftlicher Tennisspieler ist, ungefähr mein ITN hat. Ich glaube, der ist Tontechniker bei Weinzettel Rudle. Ja? Mhm. Ich weiß leider seinen Namen nicht. Und zum Didi, das ist eigentlich mein Traumtechniker. Ist mir wurscht, wie der Ton ist. Aber ich kann jeden Tag nach dem Frühstück mit dem 2 Stunden Tennis spielen gehen.
Okay, und da wird er nervös. Wenn
die neue Arme Tennis spielen, das haben wir dann gelassen. Jetzt spielen wir Badminton, da ist der um 5 Klassen stärker als ich leider.
Ja, weil der Didi spielt ja regelmäßig. Ja,
Vereins.
Genau.
Ja. Der spielt ja wirklich fantastisch. Und ja, aber ja, wir müssen noch eine Sportart suchen, wo wir ungefähr gleich sind.
Okay, aber du machst ja relativ viel Sport, soweit ich weiß.
So viel mache ich gar nicht. Ich durfte für Tennis spielen. Ich fahre und da machen sich, ich bin ja, ich glaube, der Erste, der ein elektronisches Fahrrad gehabt hat.
Du bist zumindest der Erste, den ich gekannt habe, der eins hat.
Ja, ich habe alle Witze, die es über E-Bike gibt, habe ich bekommen. Also, weil ich ja lang Rennradfahrer war. Also lang, aber ich bin viel Rennrad gefahren früher und ich habe das aber interessant gefunden, dass ich mit dem Fahrrad zu Auftritten fahren kann. Ich wohne in Klosterneuburg
oder
in Sitzenberg und ich fahre, soweit es geht, fahre ich mit dem Fahrrad. Mit dem elektronischen zu auftreten. Ich fahre auch in der Nacht nach einem Auftritt um 11:30, um 2 Uhr früh bin ich vom Theater im Park auch wieder heimgefahren und so weiter. Mich stört das überhaupt, ich liebe das sogar. Und das will ich mit normalen Radwegen, einem Tonerradweg und der Wind und so weiter, es ist zart. Und ich habe natürlich, ich habe kein tolles Auto, ich fahre einen uralten Charan, aber ich habe wirklich ein Schweizer Elektrofahrrad, das ist mein Ein und Alles, das spielt auch alle Stückeln und das ist wirklich. Wenn ich mein Geld wo angelegt habe, ist wirklich im Radl, wirklich. Das ist wirklich, ich sperre es auch mit 3 Schlössern ab. Ich versuche jetzt sogar so einen GPS-Chip, lasse ich jetzt einbauen, weil ich so Angst um das habe. Mir wurde schon eins gestohlen. Und ich bin da jetzt, und da fahre ich wirklich zu Auftritten, das wundern sie alle. Ich fahre immer mein E-Bike zum Auftritt. Mhm.
Ja, ich finde das total cool. Du brauchst ja vor allem eine
Ich liebe es. Ich bin pünktlich, ich brauche keinen Parkplatz suchen. Ich mache ein bisschen Bewegung. Wenn ich Sport mache, schalte ich den Motor aus und trampel viel mehr selber. Ja. Ich mache das auch sehr und ich höre nebenbei irgendwelche Podcasts. Mhm. Und ich bin an der frischen Luft und ich sehe eigentlich nur Vorteile. Ich sehe eigentlich keinen einzigen Nachteil.
Vor allem dein Vorteil ist dann natürlich auch noch, dass du auf der Bühne ja keine Requisiten brauchst. Das, was du brauchst, bringt der Didi mit, oder?
Ja, genau.
Mhm. Sehr cool, wirklich sehr cool. Und laufen, gehst du laufen?
Ja, ich bin eine Zeit lang, ich habe Achilles in einer Operation gehabt vor 1,5 Jahren und seitdem ist es ein bisschen zart leider mit dem Laufen. Aber also ich laufe lieber, wenn ein Ball herumfliegt. Also Ball laufe ich lieber als ohne mittlerweile. Ja.
Okay. Ich habe in Willkommen in Österreich gehört, dass du Vegetarier bist.
Ja, das war eine Entscheidung vor 1,5 Jahren, habe ich mich entschieden irgendwann. Da habe ich mir, glaube ich, die 5000. Doku angeschaut über Tiere und gesagt, okay, jetzt machst du den Selbstversuch und frisst mal kein Fleisch. Und ich habe mir gedacht, das wird mir unglaublich abgehen, weil ich habe 4-mal am Tag Leberkäsesemmeln in der Schulzeit gegessen. Und glaube ich, das ist völlig unmöglich, ohne Leberkäse überhaupt 24 Stunden über den Berg zu kommen. Und es war eigentlich mehr der Selbstversuch begonnen. Und ich denke mir mittlerweile, das ist ganz einfach. Ich habe überhaupt kein Problem. Ab und zu, meine Frau macht da extrem gutes Paprika-Händel. Ah, ja. Und Paprikahändel ist meine Schwäche. Also ich sage immer, ich bin Vegetarier plus Paprikahändel. Aber das esse ich wirklich einmal im Jahr. Ich muss zugeben, ich esse viel von diesen Fleischersatzprodukten. Ich habe alles probiert. Ich kenne alle Produkte vom Spar, vom Erko. Ich kenne wirklich, ich habe mal wirklich viel probiert. Und sind etliche sind sehr, sehr gut. Manche aber auch nicht, muss man auch sagen. Und ich merke eigentlich, wie, was ich interessant psychologisch finde, und das ist wieder für die Bühne ein spannendes Thema, in einem Kopf ist ein Thema so groß oft, zum Rauchen aufhören, auf Alkohol verzichten oder auf Fleisch verzichten, da denkt man, das ist unmöglich, Und dann machst du es und nach zwei Wochen denkst du, und, was fällt mir? Du hast am Anfang ein bisschen eine Strecke, die gehst, aber die ist überschaubar groß.
Aber kannst du sagen, für die hat es sich bewährt?
Für mich hat es sich bewährt. Ich bin null Moralist, also vor mir kann man Fleisch, ich koche für andere Fleisch, mir ist das völlig wurscht, ja, weil ich habe gesagt, ich will einfach mit diesem ganzen Tier, mit dieser Tierverarbeitung, ich will nicht mit der nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, traue diesen ganzen Siegeln nicht mehr und ich weiß nicht mal, wenn ich das Händel um 10 Euro kaufe, ob es deswegen glücklicher war ich finde es einfach nicht in Ordnung, wie wir Tiere behandeln. Das ist, geht einfach so nicht mehr. Also ich finde den Satz von Paul McCartney total treffend, wenn Schlachthäuser aus Glas wären, dann wäre jeder von uns Vegetarier. Und das finde ich ist total richtig, weil wir können das einfach wegschieben, weil wir es nicht sehen. Und wir wissen es zwar, aber uns machen es nicht bewusst. Noch einmal, ich habe null moralischen Anspruch. Niemand, der von mir Fleisch ist, sagt, wie kannst du nur? Mir ist völlig egal. Ich habe es für mich entschieden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mich andere überreden. Ich bin draufgekommen, was eigentlich das Schwierige ist am Vegetarier-Dasein. Du bist ein stiller Vorwurf oft für die anderen.
Ah ja.
Weil die anderen dann sagen, na, bitte, wieso? Das Händel war eh glücklich. Ich meine, das ist ja ein Händel. Ich meine, die Viecher essen auch Viecher. Ich kenne das ja alles. Ich habe alle diese Sprüche schon zum und ich sage, hey, pass auf, ist alles gut. Isst dein Fleisch? Ja, schon, aber pass mal auf. Jetzt, ich erzähle dir das jetzt mal mit den Viechern. Also ich habe gesagt, interessiert mich gar nicht. Ich will mit dir gar keine, ich esse es nicht, weil ich es nicht in Ordnung finde, aber du kannst es in Ordnung finden, ich habe damit kein, aber du wirst immer zum Vorwurf, ja.
Ja, ja, natürlich. Es gibt dann nur die eine klassische Frage, wo kriegst du deine Proteine her?
Die kriegst du ganz leicht her, ich meine aus eh alle mittlerweile, ich meine, du kannst ohne Fleisch, es gibt kaum, also vegan leben ist glaube ich wirklich, habe ich mir auch schon überlegt, ja. Aber das ist mit zwei Kindern so eine extra Kocherei der Sonderklasse. Mhm. Ich merke auch, dass ich totaler Influencer meiner Familie ist. Meine Tochter isst auch fast kein Fleisch mehr. Mein Sohn hat die Knabbernose alle weggeschmissen. Also ich bin ein stiller Influencer, weil ich das Thema einfach schon in die Familie auch getragen habe. Und gesagt, wir schauen so ein bisschen was an, wie es den Tieren geht. Aber und wenn wir sagen nachher, hey, trotzdem esse ich es, ist es in Ordnung. Nur mir geht es nicht darum, dass man es... Ich finde, wichtig ist nur das Bewusstmachen, wie die Zustände sind. Wenn man dann trotzdem sagt, man macht's, okay, kein Problem. Ja, ja. Aber ich finde, dieses Verdrängen finde ich nicht mehr in Ordnung. Und der Verdrängungslogik wollte ich mich nicht mehr hingeben.
Okay. Und deine Frau ist...
Nein, die ist Spanier, die essen siebenmal am Tag Fleisch. Also für die ist... wenn du Vegetarier bist in Spanien, kriegst du ein Händel. Also es ist schwierig dort, ja, es ist ganz schwierig. Die sind alle sehr gottgläubig und ich sage immer, die Moral ist dort, wo es ein bisschen einfacher ist, ist ja metaphysisch und muss man ein richtiges Leben führen. Aber wie man das Weltliche hier behandelt, das ist dann oft weniger wichtig. Auch eine spannende Doppelmoral, die ich natürlich, wenn ich in Spanien Kabarett machen würde, sofort behandeln würde. Diese Bigotterie und gleichzeitig der Umgang mit niedrigerem Leben, also Lebewesen ihrer Meinung nach. Also diese Dissonanz, die muss man...
Und übernehmt ihr spanische Traditionen oder so in eurer Familie?
Manches kochen wir. Ja, meine Frau, wenn sie kocht, dann kocht sie eher Spanisch, wenn Kinder reden Spanisch und so weiter. Wir halten zu spanischen Vereinen.
Ah ja, ja, das ist natürlich praktisch. Ja, ne?
Alicante hat jetzt 3-3 gegen Barcelona gespielt, was natürlich knapp an einem Weltwunder ist, weil Alicante ist so wie wenn Mattersburg
gegen Salzburg.
Mattersburg spielt gegen Dortmund. Echt, 4 war? Beide.
Okay.
Das ist Alicante. Nein,
das ist noch größer. Du verfolgst da die spanische Liga?
Nein. Eigentlich nicht, nein, ich bin auch nicht, nein, verfolge ich nicht, nein, aber ich sage immer, den Kindern ist ganz wichtig für Sportveranstaltungen, dass ihr Doppelstaatsbürger seid. Weil bei Österreich ist immer nach zwei, ja, ist nach zwei Tagen vorbei die Olympiade oder die Weltmeisterschaft und die Spanier sind noch in der dritten Woche. Jedes Mal. Also immer kurz vor Sportveranstaltungen
sind die Spanier. Bewusst machen, dass man spanische Wurzeln hat. So. Wie oft fährt sie nach Spanien?
Ja, jetzt wollten wir eh wieder, eigentlich einmal im Jahr fix, manchmal zweimal, jetzt wollen wir eh unbedingt wieder. Mhm. Ja.
Aber hast du eine gewisse Nähe zu Spanien dadurch?
Nein. Eins? Ich meine, ich finde, es gibt Klischees, ich denke oft über Klischees nach, man sagt, man darf Klischees nicht bedienen, aber es gibt wahnsinnig viele Klischees, die stimmen einfach. Mhm. Klischee entsteht ja oft nicht aus nichts. Also es gibt so viel Spanische mit der Lebensfreude und wir haben nicht so viel Geld und mit dem Manana und mit dieser Leichtigkeit, das stimmt alles, aber in allen Richtungen. Du wartest dort beim Arzt um dreimal so lang wie bei uns, weil da halt 50 mal zu viele Leute in der Sprechstunde heute zugesagt hat. Wenn du sagst, du gehst, dann gehst du in 20 Minuten frühestens, weil die Verabschiedung 19 Minuten dauert. Es sind lauter Klischees, die ich schon zigmal dann dort erlebt habe und die auch sympathisch sind, aber die manchmal für mich kalvinistisch geprägt.
Schwer zu nehmen.
Eine Riesenherausforderung.
Mhm. Okay. Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, wie lautet dieser Satz?
Ich weiß, was ich letzten Sommer nicht getan habe.
Hast du durch Corona etwas gelernt über dich?
Ja, ich habe auf alle Fälle gelernt. Erstens, ich habe mein altes Leben wieder zu schätzen gelernt. Ich habe dir eh vorher erzählt, ich war schon ein bisschen in diesem ausgebrannten Radl, wieder auftreten, ausverkauft, keine Freude mehr dafür spüren, was völlig arrogant gegenüber meinem eigenen Schicksal ist. Also diese Arroganz an mir habe ich dann auch schon gehasst, ist groß, aber zumindest nicht gemocht, dass ich da so gerade wieder ausverkauft und es ist eh selbstverständlich, anstatt diese Wertschätzung zu haben. Und diese Wertschätzung ist zurückgekommen. Weil die Wertschätzung ist dadurch zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, wie schnell alles wieder vorbei sein kann. Auf gar nichts, auf null. Und dadurch habe ich gesagt, eigentlich war das Leben schon sehr schön vor Corona. Es war auch nicht alles schlecht unter Corona, das werden wir auch in zwei Jahren wieder sagen. Covid-20 war halt nicht schlecht jetzt. Und ich glaube einfach, dass man halt auch natürlich seinen eigenen Umgang mit Unsicherheit gelernt hat. Wie geht man damit um? Und das hat alle möglichen Phasen durchlaufen, also bei mir auch, ja.
Hast du viel gelesen oder so, Serien geschaut, ja, Filme geschaut?
Ich habe viel Serien geschaut, viel gelesen, viel musiziert auch. Ich habe Bass spielen gelernt, ich habe Bass, meinen Bass gekauft, habe voll viel geübt. Ein bisschen Gitarre wieder ausgepackt, Klavier habe ich wirklich geübt, kann es noch immer nicht. Aber ich bin ja auch keiner, der lange auf ein Instrument hockt, mich quasi sitzt. Ich würde immer gerne noch Trompete und so weiter. Weil ich alles nur mit, wenn ich 8 Töne rauskomme, denke ich mal fertig.
Okay, übst du für die Bühne? Wird's ein neues?
Nein, also ich bin nein, überhaupt nicht. Überhaupt, auch das ist so. Ich habe mir vom Oma Sasam, der hat mir eine Loop-Maschine empfohlen und die habe ich leider gekauft. Und da kannst du, und ich habe mir jetzt wirklich die besten Soundprogramme gekauft am Computer und ich kann Trompeten nachmachen oder E-Gitarren, da hörst du keinen Unterschied mehr zu einer normalen Gitarre, ich spiele sie nur am Keyboard. Und auf dieser Loopstation machst du ganz schnell eine Band nach. Ich kann Bandmusik in 10 Minuten erzeugen. Wirklich, ja, Rockriffs mit Bass und allem, mit Schlagzeug, in einer irren Qualität.
Ja, aber da musst du doch halbwegs spielen können, oder?
Nein, das geht relativ einfach. Wenn man die paar Programme, wenn man sich da ein bisschen einliest, ja, also da kann ich wirklich, man kann mich gern privat anmelden, dann schicke ich schon Bestel. Es ist wirklich unvorstellbar, wie schnell du mit einem Keyboard eine Rockband imitieren kannst, aber du spielst deine eigenen Riffs. Und wie schnell du aber auch Funk spielen kannst. Ich habe auch ein bisschen klassische Musik geübt, wieder Noten lesen und verlernt. Und das habe ich mir schon hingegeben, ein bisschen auch in der Pandemie.
Okay. Ich frage an dieser Stelle ganz gern, ob gibt es Bücher, Serien oder Filme, die du empfehlen kannst?
Bücher. In Bücher kann man definitiv empfehlen, im Grunde gut.
Ah, ich glaube, ich kenne das.
Sachbuch von Schlag mich dort, wie der heißt. Aber das ist ein tolles Buch fürs Kabarett, schon super. Ein total ernstes, trockenes Buch, aber funktioniert darüber, dass wir Menschen viel besser sind, als wir glauben zu sein, als Menschheit. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es fällt mir gerade ein. Jetzt lese ich gerade von der Julia C. Übermenschen. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Bei der Julia C. Übermenschen finde ich auch großartig. von den Serien, was mir extrem gut gefällt, ist Handmaid's Tale.
Ja, das ist sehr toll. Ja.
Ich fand das Buch schon toll und finde diese Dystopie so gut gespielt. Und ja, ist eine der Serien, die ich unglaublich...
Stimmt, da war die zweite Staffel, wo man dann fast schon zu viel
ist. Ja, es wird dann in der dritten, finde ich, besser und jetzt ist gerade die vierte nur auf Englisch und ich finde es wieder, es hat ein bisschen an Schwung verloren, finde ich, und dann wieder Schwung aufgenommen. Ich finde, sie spielt halt abgöttisch gut und ich finde die Ästhetik und diese Dystopie, mich nimmt es mit.
Ja, und vor allem, es ist so plausibel. Man denkt immer, wahrscheinlich mehr so. Es ist so, man findet eigentlich keinen Fehler auf in dem.
Ja. Na, ich mag es gern. Ja, es ist irgendwie, es ist wirklich eine gute Serie.
Hörst du Musik so richtig?
Lustigerweise immer weniger. Und ich habe aufgehört, eigentlich vor 20 Jahren neue Musik. Ich höre mir ganz wenig neue Sachen an. Ich bin dann wieder, bleib wieder bei den alten Sachen.
Ja.
Wahnsinnig hängen. Ich bin Sting, bei den alten, ich höre wieder noch immer Sting von den Rockbands, liebe ich noch immer Stereophonics. Und ich höre noch immer solche Bands, die ich... für die ich mich schon vor 15, 20 Jahren entschieden habe. Ein bisschen. Ich habe wieder, was ich begonnen habe zu hören, ist Bach, weil alle Leute sagen, Bach ist das Beste, was man musikalisch...
total oft und ich kenne mich nicht aus, aber immer wenn ich dann her denke, immer, ist total gut.
Ja, aber es nervt mich auch unglaublich schnell. Mich nervt Bach wahnsinnig schnell. Also ich bin ja total, ich habe zum Beispiel so eine alte, so ein Chopin oder Maler, da komme ich oft viel besser zurecht, weil ich finde Bach, eben dieses Mathematische höre ich zu sehr.
Wahr?
Ja, witzig, ich weiß, ich rede immer das ein, ich kenne mich da zu wenig aus, gebe ich auch zu, aber ja, ich habe jetzt wirklich begonnen, ein bisschen Bach zu hören. Natürlich ist unglaublich, was ein Mensch in dieser Lebenszeit an Kunst fabrizieren kann, ist immer faszinierend, so wie bei Shakespeare.
Ja. Googlest du dich selber?
Nein, würde ich sofort mir, glaube ich, umbringen.
Wirklich?
Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nein, ich schaue gar nicht, nein. Man muss, ich glaube, verdrängen ist eine der großen Lebenseigenschaften, die wir Menschen brauchen. Okay. Ich weiß, im Zweiten Weltkrieg, da ist es uns ganz gut gelungen. Aber es ist auch allgemein im Leben hilfreich, finde ich.
Verdrängen grundsätzlich?
Man muss sich auch manchmal bewusst machen, dass man sich nicht alles bewusst machen muss.
Das ist auch ein Satz, oder? Den kann man zitieren.
Weiß ich nicht. Das klingt unglaublich logisch, aber der komplette Dreck. Das ist das Geniale bei so Sätzen. Du denkst, das ist gescheit.
Ja, okay.
Wenn du dreimal drüber nachdenkst.
Ja, aber du hast schon ein paar so Sätze. Hast du schon oft, ich habe mir das immer beim Podcast hören, das gedacht, ich habe mir so einige Folgen durchgehört. Und du kannst schon gescheite Sachen sagen, muss man echt.
Ja, aber das ist ja, man muss ja natürlich, ich sage so viel Scheiße, wahrscheinlich, dass da irgendwo sich ja auch ab und zu eine Blüte raus entwickelt. Ich weiß es nicht. Schau, nochmal, ich sage auch Sachen, die ich mir angelesen habe, aber verkaufe sie als eigenes. Das ist etwas sehr Raffiniertes von mir, wenn es gescheit ist. Aber es gibt so Sätze, ich finde es aber einer der schönsten Sätze, wieder der, den ich auch im Podcast zitiert habe, ist vor kurzem von Tucholsky. Ich glaube keinem, der die Wahrheit gefunden hat, aber ich glaube jedem, der sie sucht.
Genau. Umgekehrt, aber ja, total umgekehrt, super. Ja.
Ist also
im Podcast hast du es umgekehrt gesagt.
Ja, aber ich glaube jedem, der die Wahrheit sucht, aber ich glaube keinem, der sie gefunden hat.
Genau.
Ich glaube, das ist in meiner Meinung nach, das sollte eine Überschrift sein heutzutage über jeder Zeitung, über jeder ORF, ZIP1, jeden Verschwörungs-YouTuber. Wir sind alle Suchende. Das ist vielleicht, ja.
Wenn du einem Kind eine Sache mitgeben könntest für das ganze Leben, aber nur eine, was wäre das?
Es muss ein Ding sein.
Na, ein Satz eher oder eine Weisheit.
Schau, dass das Feuer nicht erlischt.
Okay, da. Welcher Lehrer hat dich in der Schule am meisten beeinflusst?
Der mir gesagt hat, dass ich nichts kann. Weil ich bin ein reaktanter Mensch. Ich stemme mich dann gegen die Aussage.
Okay. Was muss man auf jeden Fall lernen, was in der Schule aber nicht beigebracht wird?
Solidarität, finde ich. Ein furchtbarer zwar historisch besetztes Wort, aber finde ich aber heutzutage sehr, sehr wichtig, wichtiger denn je. Und was brauche ich noch? Ja, ich glaube, alle Soft Skills, ne? Also alles, was man nicht in eine Note gießen kann, an Empathie. Es gibt natürlich auch einen Schatten der Empathie, aber ich finde prinzipiell dieses, wir sind nicht allein auf der Welt und nicht ich habe einen Einser und du hast einen Vierer und ich habe gewonnen und so, dieses Ganze. Ich glaube, das wird uns langfristig sowieso nicht weiterbringen. Und bei uns ist es noch ausgegangen, bei meiner Generation, finde ich, aber es wird sich über die nächsten 80 Jahre diese Denke, die führt uns direkt in den Abgrund.
Mhm. Ja. Wenn du eine Sache an deiner Vergangenheit ändern könntest, was wäre das?
Eine Zahnspange, glaube ich einmal, ja. Ich hätte echt gerne schönere Zähne.
Okay. Hast du irgendwann schon mal was ausprobiert, was du nie wieder machen möchtest?
Was habe ich ausprobiert, was ich nie wieder machen würde? Du. Aha, aha. Was will ich nicht mehr machen? Ja, eine Kreuzfahrt.
Hast du schon gemacht?
Ja, da bin ich als Komiker aufgetreten. Aber das ist cool. Da sind wir gefahren. Die Reise hat mich interessiert nach Indien und nach Petra waren wir vorher dort. Oman, Petra und dann in Indien gelandet, von Ägypten weg. Es war wahnsinnig lustig, aber ich finde es einfach abartig. Aber gar nicht nur ökologisch, sondern dieses Mehrschichtsystem. Also oben ist der Kapitän, da war ich mal eingeladen beim Captain's Dinner und so weiter und der wohnt auf 80 Quadratmeter mit Whirlpool und unten, da war ich total gern bei den Filipinos, der gibt die Bar mit der besten Stimmung, ist natürlich bei den Filipinos unten, kommt schwer rein. Und aber da war ein riesen Gaude, wir haben Dart gespürt, geraucht, wurde dort wie ihr ins Nichtraucher, bin immer jeden Tag in der Wolke dort reingegangen. Aber dort war es lustig und gleichzeitig hast du gesehen, die schlafen dort im Radl, weil es nur 3 Betten für 5 Leute gibt und so weiter. Und da hast du eigentlich das ganze soziale System der Gesellschaft wurde in diesem Kreuzfahrtschiff abgebildet, von jeder Ebene. Das war wie, also in Wahrheit ist das ein Riesentheaterstück dort. Und ich denke mal, du bist zu stark mit unserer Ungerechtigkeit. Der Kreuzfahrtschiff ist eigentlich das Vehikel der Ungerechtigkeit. Das scheppert da durch die, und keiner kriegt vom anderen was mit, aber jeder fühlt sich wohl. Okay. Außer die Unterwasser. Das ist ja also bei alle Sprachbilder, denen steht das Wasser bis zum Hals, unter Deck lebend, im Maschinenraum der Gesellschaft. Das passt alle diese Sprachbilder passen auf dieses Kreuzfahrtschiff so drauf. Das kannst du immer überstülpen. Wie gesagt, ich bin da zweimal auftreten und so weiter und ich habe die Reise über 3 Wochen unterwegs und habe einen Zauberer dort kennengelernt. Wir haben so eine Gaude gehabt. Das war unglaublich lustig, die Zeit, ja, weil wir uns halt lustig auch über die Leute gemacht haben und das ganze Ding. Aber ich würde es nicht mehr machen.
Okay. Gibt es irgendwelche Eigenschaften an dir, die andere als verrückt beschreiben würden?
Verrückt, unsympathisch, glaube ich. Also erstens, dass ich wahrscheinlich viel zu viel rede. Dann, dass ich ein bisschen eine Mansplaining-Eigenschaft habe wahrscheinlich. Dass ich halt gerne erkläre den Leuten, wie ich glaube. Und verrückt nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin verrückt auf der Bühne vielleicht. Ich bin ja sonst eigentlich für mich ein total spießiges Leben. Ein Familienhaus mit 2 Kindern und dann VW-Scharan mit Schiebetüren. Ich meine, was ist daran verrückt? Ich glaube, der steht im Spießerkatalog, komme ich damit aufs Cover.
Okay. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, für die du dich schämst, die da aber total taugen eigentlich?
Filme, für die ich mich schäme. Ich finde Dirty Dancing, da habe ich echt geweint damals bei dem Film. Mhm. Und den habe ich nochmal gesehen und habe wieder Tränen in den Augen gehabt und der ist furchtbar schlecht, aber ich finde ihn, der berührt auf eine absurde Weise. Also ich kann auch irrsinnig gut heulen bei Filmen, unglaublich heulen. Ich heule unvorstellbar bei so romantischen Schnutz-Scheißdreck. Das ist bringt mich wirklich zum Weinen. Ganz schnell ein bisschen Musik, ein bisschen Schmerz, ein bisschen Elterngeschichten, ein bisschen Depper, da lege ich los. Also ganz wild bei mir. Ich geniere mich, weiß ich nicht, eigentlich sollte ich mich genieren, weil die Qualität ist so schlecht von diesen Filmen oft dann, und das ist aber wurscht. Ich bin da, ich kann da reinkippen. Und bei Musik, da gibt es schon auch ein paar Nummern, glaube ich, wo ich habe, wo man gedacht habe, also, dass also, was ist das zum Beispiel? Barry Manilow, Mandy zum Beispiel, finde ich ein schönes Lied, obwohl das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Barry Manilow geht gar nicht. Das ist ja.
Das ist schon hart, ja.
Das ist hart, aber es gefällt. Ja. Es gibt einen Teil in mir, der singt mit. Und der ist gar nicht so klein.
Okay. Verstehe. Ja. Und Dirty Dancing, muss ich sagen, also der hat mir selber auch sehr taugt.
Ja, der taugt mir, dann können wir uns mal gemeinsam machen.
Ja,
wer als erster heutert gewonnen.
Und das ist ja wirklich, wenn man es anschaut, objektiv kein guter Film. Nein, aber er hat irrsinnig Eindruck gemacht auf eine bestimmte Generation, ja, oder? Mhm. Also der hat irgendwas, was schwer zu definieren ist, eindeutig. Ja. Glaubst du an Zufall oder Glück?
Es ist so eine große Frage wahrscheinlich. An Zufall glaube ich gar nicht und auf Glück. Ich glaube witzigerweise, dass man schon viel mehr in der Hand hat, als man glaubt. Mhm. Selber. Also ich bin kein großer Freund des, ich bin prinzipiell auch ein großer Freund, auch wenn es politisch ein negativer Begriff ist, ich finde ihn nicht negativ, der Eigenverantwortung. Und ich bin gern eigenverantwortlich für mich, und wenn es ganz schlecht rennt fürs im Leben, wenn es mit viel Pech verfolgt wird, sollte es ein System geben, das dir hilft, egal ob Familie oder Staat, aber prinzipiell sollte die Eigenverantwortung der Menschen gestärkt werden, auch bei mir, und nicht das betreute Leben.
Ein bisschen näher von uns gesehen. Ja. Kannst du Nein sagen?
Unglaublich gut mittlerweile. Ich glaube zu oft. Also bei so ORF und Puls 4 Angeboten oder Servus TV, was ich da jetzt als Nein gesagt habe, also ich glaube, das ist, ich stehe wahrscheinlich unter der Nein schon mittlerweile dort, weil wahrscheinlich habe ich schon so oft Nein gesagt, jetzt würde ich wahnsinnig gerne wieder mal Ja sagen, aber jetzt glauben sie mir es nicht mehr. Also jetzt sagen die Nein.
Okay. Okay, ja, das,
das gibt schon eine
Position. Ja. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ah, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube nicht.
Ja, okay. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Die Blickrichtung. Witzigerweise, das fällt mir oft auf. Ich habe mir jetzt überlegt, was macht einen Menschen arrogant? Und ich kenne einen, der fällt mir jetzt auf im Tennisverein, der ist überhaupt nicht arrogant. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich den so als arrogant einschätze. Und es ist mir gerade eingefallen, der blickt halt wirklich auch, obwohl er großes Blick hat, trotzdem auf dich. Also er ist kleiner als ich und blickt auf mich herab.
Ja,
okay. Und das ist interessant. Aha. Wie macht er das technisch?
Das wäre eine Nummer, finde ich. Ganz coole Nummer. Gibt es irgendwas, von dem scheinbar alle begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Tesla.
Wirklich?
Ja, zum Beispiel. Kann ich nachvollziehen. Aber das ist zu groß. Was ist es noch? Das ist noch was Großes und ich kann es nicht nachvollziehen, wieso. Wahrscheinlich ist es wirklich viel mit dieser Musik zum Beispiel. Ich höre ja kaum so Rap und Hip-Hop-Musik, aber da habe ich jetzt vor kurzem wieder irgendwelche deutschen Rapper gehört. Der Haftbefehl habe ich mal auf YouTube angeschaut und hat 40 Millionen Zugriffe. Und ich denke mir, die Nummer, also der du den Text schreibst zwischen zwei Bierbestellungen im Lokal, und den Beat lädst du von der Soundcloud runter und dann ist es eigentlich schlecht gerappt, das Video ist schlecht irgendwie, also es ist versucht gut zu sein, aber und dann denke ich mir, das macht mich schon einsam. Dann sitze ich davor und denke mir, wenn das der neue Zeitgeist ist, Haftbefehl.
Das macht dich einsam.
Ja, ja. Da sitzt davor und denkst, es ist immer, Angeblich die größte Einsamkeit ist ja, wenn du bei einer Veranstaltung bist. Also wenn du, sagen wir, du gehst jetzt zum Hansi Hinterseher. Also nichts gegen Hansi Hinterseher persönlich. Da hört man immer, dass der privat ein ganz netter Mensch ist. Aber du sitzt dort und 5000 sind begeistert und singen seine Lieder mit. Und du findest die Musik ganz schrecklich. Und das ist wirklich die größte Einsamkeit, wenn du in einer Menschenmenge der Einzige bist, der das Gefühl nicht teilt.
Ja, genau.
Das tut weh.
Hast du es schon gehabt?
Ja, mal bei so einem Gospel-Konzert war ich, das war furchtbar. Ich mag eigentlich Gospel sehr gerne, aber da war in Österreich mal so ein Gospel-Konzert, das war so, möchte gern Gospel, das war echt schlecht. Aber alle waren begeistert und ich mir dachte, na, das ist nicht der Gospel, den ich damals in Brooklyn gesehen habe, ich meine, das ist vielleicht auch für die Touristen dort, aber der war gut. Und das war nix. Und da habe ich mir auch gedacht, warum klatschen die alle? Das ist, da müssen wir eigentlich nix, da gibt es nichts zum Klatschen. Aber ich finde, ja, aber es ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Sonst, nein. Ich bin ja wahnsinnig schnell zu unterhalten. Ich finde ja irrsinnig schnell was gut. Ich schaue oft Filme an, dann lese ich mir die Rezessionen durch, denke mir, die Rezessionen sind viel schlechter als mein Meinung. Ich bin auch bei Kabarettisten, ich denke mir, das ist ein gutes Programm. Dann lese ich mir die Kritik durch. Ah, ja, stimmt, vielleicht, das hätte man auch denken können. Ich bin eigentlich relativ einfach, dass ich was gut finde eher. Also, weil ich mir immer denke, manches kann ich vielleicht auch nicht beurteilen. Mir gefällt es vielleicht nicht so gut, aber es ist gut gemacht. Und ja, und es waren keine schlechten 2 Stunden.
Aber ich glaube, das ist auch dadurch, dass dich so viel interessiert. Ja. Du findest halt schnell was interessant. Deswegen muss dann nicht gleich gut sein. Ne?
Das stimmt. Ich habe manchmal die Haltung, wenn ich einen Film sehe, der mir nicht gefällt, schaue ich mir an jetzt, warum gefällt er mir nicht? Woran scheitert es? Welche Figur stört mich da? Wo ist der Sprung, der nicht passt? Ja? Welche Kamera? Liegt es an der Kamera? Was ist die Musik? Was macht die da hinten überhaupt im Hintergrund? Und dann habe ich aber gute 2 Stunden mit mir.
Okay.
Und der Film war Rosamund Pilcher.
Naja, gut, aber was stört dich da?
Nichts. Da stört das, da kann ich nur genießen.
Hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder darfst du lieber besser loslassen
können? Ich werde loslassen, viel lieber loslassen.
Ja. Ja. Kannst du schwer?
Ganz schwer. Schwer. Schwierig. Ich habe meinen Plan.
Ja, verstehe. Aber mit Disziplin hast du nie ein Problem gehabt?
Eigentlich nicht. Bin total diszipliniert eigentlich.
Ja, ja, das wirkt eh ein bisschen so. Aber zum Beispiel, wenn du dir jetzt vorgestern, also bei Vegetarier sieht man es eh schon, ja. Aber wenn du dir jetzt vornimmst, du gehst jetzt laufen, dann ziehst du es durch.
Zieh ich durch. Wenn kein Schütten, gehe ich laufen.
Das ist schon. Ich glaube, das macht.
Weil ich merke, für mich ist hinter der Undiszipliniertheit, die ich aber öfters probiert, wohnt ein Riesenunglück. Ich bin dann echt unglücklich. Nachher denke ich, ärgere ich mich den ganzen Tag und schleppe diese Trauer, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich hole Glück. Am Ende der Disziplin steht das Glück. Währenddessen macht es mir auch keinen Spaß. Bei Regenlauf macht man auch keinen Spaß.
Ja gut, aber ich meine, das weiß fast jeder, aber du hast es so parat, dass du die...
Ja.
Weil ehrlich gesagt, das ist jetzt keine Frage, die da steht, aber wenn ich die fragen würde, was ist das Geheimnis deines Erfolgs?
Ist sicher Disziplin eines der wichtigen.
Ich glaube auch. Ja. Aber nicht, weil du kein Talent hättest, aber weil die Disziplin halt dazukommt, ne? Glaube ich schon, bei dir, irgendwie.
Ja, total. Ich bin total diszipliniert. Aber es steht dir mir privat auch wahnsinnig auf dem Weg. Weil ich natürlich von anderen vielleicht auch das einfordere. Das macht mich unsympathisch. Ich glaube, ich bin in der Zusammenarbeit dadurch ein bisschen ungemütlich manchmal. Aha. Ich habe das auch oft probiert, ja. Wenn ich sage. Ups, oh je. Oh. Das tut mir auch schon wegen einem Kugelbarsch. Nein, wird schon nichts passiert sein. ich merke, wenn ich mit anderen zusammenarbeite und wir sagen, wir geben das jetzt ab um 17 Uhr, dann muss es da sein. Oder du rufst mich an, ich zuck schon beim Podcast aus. Wir sagen, wir treffen uns um 8 Uhr am Montag. Ein vor 8 sitze ich vor dem und dann rufen wir uns an und ich bin 1 vor 8 da. So, okay. Beim Nier kommt einmal 10 raucht, warte mal, ich muss meine Kamera, dann macht er sich einen Kaffee. Der Oma sagt, warte mal, so, und um 8:30 fangen wir mit Smalltalk an. Und ich denke mir, wieso, wie komme ich dazu? aber ich will ich das gar nicht als Vorwurf formulieren, sondern ich muss es lernen, finde ich, dass ich damit umgehe, dass nicht jeder meine kalvinistische Gesinnung, die kann nicht jedem überstülpen und ich muss einfach, Ja, Sie sind Lehrmeister, Sie sind Entspannungstrainer anscheinend. Machen Sie es bewusst, weil Sie mir für eine Stunde
Verstehe.
Ja, Disziplinlosigkeit schenken wollen. So regt es mich ein.
Ja, okay. Und auch wenn du ein Programm schreibst und so, dann hast du eine Deadline und bis dorthin muss alles fertig sein.
Ich weiß genau, wann ich Deadlines habe, ich hundertprozentig dort. Ich habe es dann zu dem Datum. Ich weiß, jeden Tag muss ich 2 Stunden jetzt schreiben und sitze ich am Computer. Um 9 fange ich an. Ich habe noch so ein Dings, da schalte ich das Internet aus, damit ich dann zum Surfen anfange. Und dann schreibe ich. Und dann kommt mir überhaupt keine Idee und ich sage, nein, ich schreibe weiter, ich sitze. Dann kommen am Ende der 2 Stunden 3 Zeilen raus, wovon 2 schlecht sind. Und ich sage, aber wurscht. Ich habe eingehalten, geht weiter.
Okay. Ja, das ist schon bemerkenswert.
Nein, das ist vertrottelt.
Naja.
Bemerkenswert vertrottelt.
Okay. Mit welchem Fantasy-Charakter würdest du gerne in einer WG wohnen?
Jetzt kann ich was ganz Pathetisches sagen. Mit Harry Potter. Weil dann hätte ich da meine Tochter bei mir, weil die der größte Harry Potter-Fan ist, der mir jetzt in den letzten Jahren untergekommen ist. Das ist sehr pathetisch, ich weiß, aber ich bin jetzt gar nicht so ein Fantasy. Aber das ist wirklich, sie ist gerade so in dieser Welt gefangen und alles dreht sich um das. Das ist unvorstellbar. Ich habe ja nur einen Band gelesen, fand es gut, aber jetzt nicht so, aber ich habe gemerkt, Wahnsinn, das ist ja der Suchtcharakter. Ich glaube, ich bin von den Zigaretten, vom Alkohol leichter wegzubringen als meine Tochter von Hogwarts. Das ist vorbei. Die Geschichte ist gelaufen.
Aber erreicht die das auch so?
Ja, langsam schon. Also in der Begeisterung, also ich sage, das ist unvorstellbar. Mhm. Die überlegt sich ja schon neue Bände zu schreiben, weil das muss weitergehen.
Ja, ja, ja. Und kannst du das so weit durchdringen, dass du sagen kannst, warum das so ist?
Ja, schon. Doch, es ist wahnsinnig gut erzählt. Das muss man einfach sagen. Es ist wahnsinnig gut erzählt. Es ist wahnsinnig stimmig und es ist so vielschichtig und es ist gut erzählt. Es ist fantastisch gut verfilmt im Verhältnis, dass man immer der Film ist immer schlechter als das Buch. Aber es ist nicht so schlecht verfilmt.
Ja, das denke ich mal. Ich habe nur die Filme gesehen, aber ich finde die recht gut eigentlich. Ja. Also sehr gut eigentlich.
Sogar, ja. Und man geht da mit der ganzen Geschichte und der Harry Potter ist eigentlich unsympathisch.
Ja.
Eigentlich auch, wenn er altkluger. Und alle Figuren haben was Ambivalentes. Das ist ja so wie Breaking Bad. Das ist, besteht ja dadurch, dass alle ein bisschen sympathisch und ein bisschen unsympathisch sind. Und Harry Potter hat es auch kapiert. Ja? Ist nicht so wie Bruce Willis. Da ist gut, da ist schlecht. So, klare Welt. Ja?
Stimmt.
Ich glaube, das hat sie vielleicht schon sehr früh kapiert, dass wir
vielschichtig sind. Könnte sein, ja.
Weiß ich nicht.
Wobei die Harmonic Ranger.
Ja.
Ja.
Auch die.
Hat vielleicht was Streberhaftes.
Ja.
Ja. Okay. Ja, was ich so bemerkenswert gefunden habe, ist auch, dass sie es wirklich geschafft hat, dass am Schluss alles zusammengeht. Das ist bei Herr der Ringe zum Beispiel, nicht bei Herr der Ringe, bei Dings so schief gegangen, bei Game of Thrones zum Beispiel. Ne?
Das habe ich nicht gesehen.
Ich war nie so großer Fan, aber das ist ja total schief gegangen. Da hat es ja Petitionen gegeben, dass man das neu schreibt und so weiter. Aber Harry Potter ist tatsächlich einfach sehr gut, muss man schon sagen. Ja. Ja. Klaus, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich hoffe nicht am Arbeitsamt und ich hoffe auf einer Bühne sitzend, weil sitzen schafft man auch im Alter, und Menschen unterhaltend und danach mit netten Menschen auch gemeinsame Projekte entwickeln. Ich würde gerne mehr ins gemeinsame Tun auch wieder kommen. Ja.
Wenn du zum heutigen Tag deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch lauten?
Früher war er besser.
Okay. Klaus, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ich danke dir, es war ein tolles Gespräch mit dir. Du kannst das sehr gut. Du bist ein guter Kabarettist, aber auch ein genauso guter Interviewer.
Dankeschön, das gefällt mir jetzt wirklich. Danke. Wir kommen vorm Auschecken zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Müsli oder Eierspeis?
Müsli.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie?
Carpe Diem. Ich finde eine Mischung aus beiden ganz gut. Es darf, das Tempo von der Comedy haben mit weniger Belehrung plus Substanz vom Kabarett. So, entschuldige.
Gern. Komödie oder Tragödie?
Tragikomödie.
Buch oder E-Reader?
E-Reader.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachtfeule? Früher Vogel. Spazieren oder Laufen?
Laufen.
Kopf oder Bauch?
Eher Kopf.
Stadt oder Land?
Ah, das ist ganz schwierig bei mir. Nein, Land.
Okay, Fahrrad oder öffentlich?
Fahrrad.
Instagram oder Facebook?
Nix. Na, Facebook, da bin ich noch.
Netflix oder Amazon?
Netflix.
Shoppen oder im Internet bestellen?
Internet bestellen.
Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat?
Ah, Jamie Oliver.
Staubsaugen oder abwaschen?
Abwaschen.
Halloween oder Wörtsporttag?
Wörtsporttag.
Aspirin oder Essigbatscherl?
Aspirin.
Auf ein Eis oder auf ein Bier?
Auf ein Eis.
Schoko oder Vanille?
Vanille.
Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter.
Coldplay oder Radiohead?
Ah, das ist gemein. Da kann ich extrem lang drauf antworten. Ich finde, Coldplay hassen so viele, aber ich finde, die haben teilweise großartige Sachen gemacht. Radiohead lieben alle, aber die haben, finde ich, meiner Meinung nach auch teilweise schreckliche Sachen gemacht. Wahrscheinlich Radiohead, aber ich finde Coldplay manchmal, das Image, das sie haben, wird ihr nicht gerecht, finde ich.
Bin ich bei dir, ja. Wander- oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger?
Qualtinger.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Griechenland.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Duschen oder Baden?
Duschen.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Fußbodenheizung.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen.
Tschüss oder ciao?
Ciao.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.